Deutschland ist Entwicklungsland. Also wir haben noch viel zu wenige Standorte mit öffentlich verfügbaren ITs. Da sind wir weit hinterher. Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen. Die haben viel, viel bessere Verfügbarkeit von solchen öffentlich verfügbaren ITs.
Also mein Ursprungsgedanke war auch, erstmal Erfahrung sammeln, erstmal das Studium zu Ende bringen. Und dann packe ich das an. Und dann war ich vor Ort und dann war ich so bewegt, dass ich mir dachte, worauf warte ich eigentlich? Was hält dich davon ab? Eigentlich gar nichts.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge über herumfliegende Defibrillatoren und eine App, die medizinisches Personal automatisch zum nächstgelegenen Notfall lotst. Heute geht es um das Gewinnerprojekt des Amboss Awards 2024, Region der Lebensretter. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Stellt euch mal vor, irgendwo in der Stadt kippt ein älterer Mann um, eine Passantin sieht das, wählt die 112 und schildert, dass er nicht mehr atmet und dass sie glaubt, dass sein Herz nicht mehr schlägt. Noch während sie mit dem Notruf spricht, werden vier medizinische Profis, die gerade zufällig irgendwo in der Nähe sind, per App alarmiert und zum Notfallort gelotst. Gleichzeitig kommt per Drohne ein Defibrillator angeflogen. Innerhalb von 3 Minuten sind alle vor Ort und übernehmen die bis dahin von der Passantin durchgeführte Laienreanimation. Das klingt ein Stück weit wie Zukunftsmusik. Der gemeinnützige Verein Region der Lebensretter macht aber genau das. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute an. Außerdem sprechen wir im zweiten Teil dieser Episode über das Projekt Aquaba. Das war auch für den Amboss Award vorgeschlagen. Da haben Studierende einfach mal gemacht und verschicken jetzt regelmäßig unter anderem medizinisches Material nach Ghana. Aber zunächst zum Gewinnerprojekt Region der Lebensretter. Ich begrüße ganz herzlich Professor Michael Müller. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am St. Josephs Krankenhaus in Freiburg. Und außerdem ist er eben auch erster Vorsitzender dieses Vereins Region der Lebensretter. Professor Müller, wir zeichnen ja heute in Ihrem Arztzimmer auf, deswegen fällt es mir schwer, herzlich willkommen zu sagen. Ich freue mich aber jedenfalls, dass Sie zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, vielen Dank, dass Sie da sind und vielen Dank, dass wir über dieses wichtige Thema reden dürfen. Amboss hat ja eine wahnsinnsgroße Reichweite bei medizinischen Profis und das deckt sich mit der Zielgruppe, die wir gerne anwerben würden für unsere App. Deswegen freue ich mich sehr auf unser Gespräch.
Na, das wäre natürlich der Idealfall, dass Sie da möglichst viel Zulauf bekommen durch diese Episode und möglichst viele sich bei Ihnen melden, um ehrenamtlich Leben zu retten. Wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, wie das funktionieren kann, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum diesjährigen Amboss Award.
Ja, vielen Dank. Das ist für uns eine ganz tolle Auszeichnung und wir sind natürlich sehr glücklich darüber.
Ich habe es im Intro ja schon kurz angerissen. Vielleicht können Sie es uns an dieser Stelle aber auch nochmal erklären. Was macht Ihr Projekt und wie sind Sie draufgekommen?
Ja, also wie sind wir draufgekommen? Wir haben ja einen tollen Fortschritt in der Medizin. Es gibt ja immer so Kennzahlen. Alle 4 Jahre verdoppelt sich das Wissen. Toll. Wir haben viel erreicht in der Notfall- und Intensivmedizin. Wir haben einen Rettungsdienst, der sehr schnell reagiert. Innerhalb von gesetzlich definierten Hilfsfristen sind da die Profis schnell am Einsatzort. Beim Problem Herz-Kreislauf-Stillstand, einem Problem, was 60.000 Mal jedes Jahr in Deutschland auftritt, kommen die Profis eigentlich immer zu spät. Weil das Gehirn hat eine Ischämietoleranz von 3 bis 5 Minuten. Also nach 3 bis 5 Minuten haben wir irreversible Schäden. Und wir können viele Patienten retten, aber für das Gehirn kommen wir einfach zu spät. Das heißt, die Patienten, wenn sie überleben, haben bleibende Schäden. Und das gilt es zu verhindern. Und das können wir nicht verhindern, indem wir mehr Rettungswachen bauen oder noch mehr Notärzte einsetzen, sondern das können wir nur verhindern, indem wir dafür sorgen, dass in den ersten 5 Minuten die wirklich relevanten Maßnahmen mit guter Qualität passieren. Und dieses digitale Organisieren einer Rettungskette unter Zuhilfenahme von Menschen, die das können, was gemacht werden muss und die sich zufällig in der Nähe befinden, die über ein Smartphone geortet werden können, das war eigentlich die Grundidee. Und die ist richtig alt. Also diese First-ID-Alarmierungs-App, die wir verwenden, die ist 2012 als, nach meinem Kenntnisstand, erste Alarmierungs-App überhaupt in Dänemark etabliert worden, in einer Region in Dänemark, nämlich auf der Insel Langeland, wo medizinische Hilfe oftmals sehr spät kommt. Die haben sich dort selbst geholfen. Mhm. Und das System haben wir in Deutschland übernommen und es ist grandios zu sehen, wie Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand überleben können, wenn der Rettungswagen nach 10 Minuten kommt und wenn halt dann schon 5 Minuten eine Reanimation durch Profis läuft.
Wie lange dauert es denn im Schnitt, bis ein Rettungswagen vor Ort ist?
Da gibt es gesetzliche Hilfsfristen, die sind abhängig von den Landesrettungsdienstgesetzen, also in jedem Bundesland anders. Die bewegen sich alle so zwischen 12 und 19 Minuten so etwa. Die Art der Berechnung dieser Hilfsfristen ist ein bisschen unterschiedlich. Bei der einen Hilfsfrist zählt der Notruf schon mit dazu, bei der anderen nicht. Und man kann sagen, in den größeren Städten in Deutschland haben wir sehr häufig Hilfsfristen oder Eintreffen, Rettungsdienst nach 8 bis 10 Minuten. Das erreichen wir in vielen Städten. Aber wenn man jetzt überlegt, wenn ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommt, beim Discounter an der Kasse, fällt um, lebt nicht, atmet nicht, dann dauert es in der Regel so 1-2 Minuten Reaktionszeit, bis Umstehende die 112 wählen. Dann die Notrufannahme dauert nochmal 1 bis 2 Minuten. Und dann fährt der Rettungswagen los und der Rettungswagen drückt die Taste eingetroffen, dann, wenn er am Bordstein hält. Dann müssen die Notfallsanitäter und Notärzte aber noch das Equipment aus dem Auto holen und dann dorthin rennen und dann vielleicht im 3. Stockwerk den Patienten erreichen. Das heißt, es geht dann nochmal 1-2 Minuten ins Land. Und dementsprechend ist eigentlich klar, dass wir diese 3 bis 5 Minuten, die können wir quasi nicht erreichen mit dem, was wir als professionelle Antwort auf so einen Herz-Kreislauf-Stillstand bezeichnen.
Oft findet ja gar keine Reanimation statt, bis der Rettungsdienst da ist, oder eine Laienreanimation. Wie steht es denn um die Laienreanimation in Deutschland? Wie gut ist die?
Ja, also es gibt das Deutsche Reanimationsregister. Die Kollegen haben eine sehr umfassende Datenerhebung schon seit vielen Jahren. Und wir haben durch Aktionen wie die Woche der Wiederbelebung oder den World Restart a Heart Day mit einer großen Aufmerksamkeit erreicht, dass jetzt mittlerweile in 50% der Fälle, in denen eine Wiederbelebung durchgeführt werden muss, vor Eintreffen des Rettungsdienstes schon jemand mit der Wiederbelebung begonnen hat. Es gibt aber auch Ländern, Skandinavien zum Beispiel, die liegen bei 90%. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Laien, die dort Wiederbelebungsmaßnahmen machen, denen sagen wir ja immer, mach irgendwas. Also besser eine Herzdruckmassage, die zu langsam ist oder nicht tief genug. Aber mach was, bevor der Rettungsdienst kommt. Und wir wissen auch, dass die Qualität der Laienreanimation nicht so gut ist wie die Qualität der Reanimation durch Profis. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir mit unserer App erreichen, dass nämlich Profis, die sich zufällig in der Nähe befinden, die Wiederbelebung beginnen.
Dann lassen Sie es uns doch einfach mal durchspielen. Sie haben jetzt das Beispiel Discounter genannt. Greifen wir das doch auf. Also da ist jetzt eine Person umgekippt. Jemand ruft den Rettungsdienst. Wie läuft das jetzt bei Ihnen in Freiburg mit der Region der Lebensretter?
Also man ruft die 112 an und landet dann in der integrierten Leitstelle hier in Freiburg. Die ist zuständig für den Stadtkreis Freiburg und den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 1531 Quadratkilometer und etwa 500.000 Menschen im Versorgungsgebiet. Und dann sagt ein aufgeregter Anrufer, ich bin hier beim Discounter in der Habsburger Straße und hier an der Kasse ist jemand umgefallen, der bewegt sich nicht. Und dann kommen so ein paar Fragen, atmet der denn normal? Nee, der atmet nicht normal. Dann weiß der Leitstellendisponent, den nennt man Calltaker, der ist am Telefon, der weiß, jetzt geht's um das Thema Herz-Kreislauf-Stillstand. Er klickt mit der Maus in seinem Einsatzleitsystem auf die vermutete Reanimation oder Herz-Kreislauf-Stillstand. Und dann wird entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung in der Leitstelle schon vom Computer, vom Einsatzleitsystem vorgeschlagen. Ich schicke da jetzt einen Rettungswagen und einen Notarzt und Region der Lebensretter. Und während dieser Disponent noch abfragt, und gleichzeitig dann beginnt mit den Instruktionen, okay, wenn der Patient nicht atmet, dann schauen Sie mal, liegt er auf dem Boden, machen Sie mal den Brustkorb frei, dann gibt er Instruktionen, wie man Herzdruckmassage macht, die sogenannte Telefon-CPR. Zeitgleich haben wir einen anderen Disponent, der schon die Rettungsmittel disponiert. Das heißt, der schickt einen Rettungswagen, Notarzt los und eben auch die Region der Lebensretter. Und jetzt erfolgt ganz viel automatisch. Also das Einsatzleitsystem übermittelt die Position des Notfallortes an unseren Alarmserver bei der Region der Lebensretter. Und das Einsatzleitsystem übermittelt auch die voraussichtliche Fahrtzeit des ersteintreffenden Rettungsmittels an unseren Server. Also da kommt zum Beispiel sowas wie, Rettungswagen braucht etwa 8 Minuten. Das wird geschätzt anhand Verkehrslage und Fahrtstrecke und so. Und jetzt schaut unser Alarmserver, wer ist denn da in der Nähe? Über die Smartphone-App. Und es sind in Freiburg etwa 1700 ehrenamtliche Ersthelferinnen und Ersthelfer, die die App haben. Und Menschen, die sich in der Nähe befinden, die kriegen jetzt einen Voralarm. Die werden laut alarmiert und kriegen die Anfrage, kannst du jetzt helfen oder nicht? Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier im OP bin, dann drücke ich auf Nein, ich kann meinen Patienten nicht verlassen. Oder ich habe eine Hausarztpraxis, kann da jetzt vielleicht gerade nicht weg. Aber viele klicken auf Ja und sagen, ich bin verfügbar. Und dann werden die Ersthelferinnen und Ersthelfer auch gefragt, wie kommst du zum Einsatzort? Bist du auf dem Fahrrad oder bist du zu Fuß unterwegs oder mit dem Auto? Das gebe ich dann über die App an. Und teil dem System auch noch mit über so einen Schiebeschalter. Hast du ein AED dabei? Ja, nein. Vielleicht habe ich gerade ein AED im Kofferraum. Es sind mittlerweile relativ viele Helfer bei uns, die auch einen persönlichen AED haben. Und dann füllt das System so eine Liste und sagt, okay, Helfer 1, 2, 3, 4 kommen in dieser Zeit zum Einsatzort, weil das System jetzt ausrechnet, wie lang braucht der Michael Müller mit dem Fahrrad zu dem Patient mit Google Maps Navigation, wie lang braucht Helfer 1, 2, 3, 4. Und dann werden die ersten beiden Helfer, also die, die den Patienten voraussichtlich als Erste erreichen, immer direkt zum Patienten geschickt mit der Aufgabe Herzdruckmassage und Beatmung durchführen. Der dritte Helfer, der kriegt die Aufgabe, zu einem öffentlich verfügbaren AED zu gehen und den zum Einsatzort zu bringen, aber nur dann, wenn er laut Berechnung unseres Alarmservers mit der Strecke vom Alarmierungsort zum AED und dann zum Patienten diese Strecke schneller bewältigen kann als der Rettungsdienst, also schneller als diese 8 Minuten. Und der vierte Helfer, der als letzter eintrifft, der steht auf der Straße, hat seine Lebensretterwarnweste an, winkt im Rettungswagen, hat vielleicht, wenn es jetzt im Winter schon früh dunkel ist, das Licht schon eingeschaltet, die Haustür aufgelassen, sorgt dafür, dass die Profis einfach noch schneller zum Patienten kommen. Und mit dieser digitalen Rettungskette, die wir da etabliert haben, erreichen wir, also die letzten Zahlen aus Freiburg sind, in 60% der Fälle erreichen wir Ersthelfende und der erste Helfer trifft im Median nach weniger als 4 Minuten bei Patienten ein. In 28% der Fälle kommt ein AED zum Einsatzort. Das klingt jetzt nicht besonders gut, aber Deutschland ist Entwicklungsland. Also wir haben noch viel zu wenige Standorte mit öffentlich verfügbaren AEDs. Da sind wir weit hinterher. Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen. Die haben viel, viel bessere Verfügbarkeit von solchen öffentlich verfügbaren AEDs.
Und diese Navigation per App, also wenn jetzt da die Helfenden 1 und 2 hin navigiert werden, die helfende Person 3 zum AED, sieht das dann aus wie bei Maps, also in dieser bekannten App, oder wie sieht das aus? Sieht man sich da als GPS-Punkt und wird dann...
Genau, also die AEDs sind alle in der App drin, also eigentlich sind sie in einer extra Datenbank, die ist aber verbunden mit der App, und wenn ich jetzt meine App aufmache, dann sehe ich die öffentlich verfügbaren AED-Standorte alle. Ich sehe auch, wenn ich draufklicke, Fotos vom Gebäude mit einem Pfeil da reingehen, diesen Eingang verwenden. Im Alarmfall sucht das System mir aber einen aus. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt so Apps, wo die Benutzer dann ganz viele AEDs sehen, aber ich bin vielleicht in einer Fremdstadt. Ich weiß gar nicht, ob dieser oder jener Defi schneller erreichbar ist. Deswegen führt das System mit den verschiedenen Apps im Umkreis des Notfallortes ein Routing durch und wählt den AED aus, wo die Strecke über den AED zum Patienten eben die schnellste ist.
Und nur, dass ich das richtig verstanden habe, also alles, was Sie gerade geschildert haben, das funktioniert dann vollkommen automatisch ab dem Moment, wo der Disponent, die Disponentin auf Herz-Kreislauf-Stillstand drückt.
Genau. Und es ist auch eine bidirektionale Schnittstelle eingerichtet zur Leitstelle. Das finde ich eigentlich immer ganz besonders schön. Während dann die Instruktionen zur Telefon-CPR laufen, sieht der Disponent, okay, da haben Helfer den Einsatz übernommen. 3 Helfer, 4 Helfer kommen. Und Sie sehen auch die Position der Helfenden in Ihrem Einsatzleitrechner auf der Karte. Und dann, wenn Sie sehen, der Michael Müller, der ist jetzt am Einsatzort eingekommen, dann sieht der Disponent es und dann sagt er am Telefon, gehen Sie mal bitte zur Haustür, machen Sie mal auf, da kommt jetzt der Lebensretter und der übernimmt die Wiederbelebung.
Und das spart dann natürlich weitere wichtige Sekunden. Kann man schon was über die Ergebnisse sagen? Also können Sie sagen, seitdem es Region der Lebensretter in Freiburg gibt, hat sich das neurologische Outcome nach Reanimation um den Faktor X verbessert?
Ja, ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Man möchte ja dann irgendwie auch belegen, dass es was bringt. Klassisch würde man sagen, mach doch eine RCT. Randomisiert kontrollierte Studie. Das Modell wäre, ich werfe die Würfel morgens, ob das System heute angeschaltet wird oder nicht. Und dann kann ich schauen, ist die Überlebensrate mit System besser als ohne. Na, jetzt haben wir das Problem, dass seit 2021 die internationalen Leitlinien für die Reanimation empfehlen, dass jedes europäische Land überall, wenn ein Verdacht auf Herz-Kreislauf-Stillstand gemeldet wird, solche Systeme aktiviert. Und eine Leitlinienempfehlung ist eine Leitlinienempfehlung. Also kann ich eigentlich ethisch nicht mehr vereinbaren, dieses System abzuschalten. Was wir jetzt gemacht haben, wir brauchen natürlich irgendwo auch einen Beweis. Wir haben die HERO-Studie gestartet am 1. Januar diesen Jahres. Und das ist eine Studie, in der wir in 11 Regionen in Deutschland erstmal 8 Monate Beobachtungsphase haben, nämlich von Januar bis August diesen Jahres, und schauen mal, wie ist die Überlebensrate, wie viel Prozent der Patienten werden lebend aus der Klinik entlassen, ohne dieses App-System. Und dann haben wir im September in den 11 Regionen die App eingeführt, Alarmierungsstart gemacht, rekrutieren jetzt unheimlich viele Ersthelfende, um möglichst gute Verfügbarkeit zu kriegen. Und ab 01.01.2025 bis Ende August nächsten Jahres läuft die zweite Beobachtungsphase dann mit App. Und dann schauen wir, ist die Überlebensrate jetzt besser geworden. Also da brauchen wir laut Fallzahlberechnung 2218 Patienten. Wir haben jetzt so viele Regionen dabei, dass wir wahrscheinlich auf etwa 3000 Patienten mit außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand kommen. Und da sind wir schon sehr gespannt, weil im Herbst nächsten Jahres werden wir wirklich sagen können, dieses System steigert die Überlebensrate um x%. Also wir wissen nicht, wo wir da rauskommen. Mhm.
Na, da werde ich auf jeden Fall mal die Veröffentlichungen durchforsten. Jetzt sind Sie ja ein ehrenamtlicher Verein. Man könnte jetzt aber auch durchaus sagen, das ist doch eigentlich eine staatliche Aufgabe, sowas zu implementieren.
Natürlich wäre es das. Also der Staat ist ja verantwortlich auch für die Daseinsfürsorge in solchen Notfallsituationen. Eigentlich ist es eine hoheitliche Aufgabe. Aber wir sehen es ja überall, wo wir mit Politikern zusammenarbeiten. Das geschieht auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Politik ist halt ein bisschen träger und ist gar nicht böse gemeint. Also Entscheidungswege in der Politik sind lang. Und wir hatten diese Idee, oder ehrlich gesagt, ich habe einen der Gründer von der Firma First ID, die diese dänische Alarmierungs-App programmiert und entwickelt haben, den habe ich 2014 in Bilbao auf dem ERC-Kongress kennengelernt. ERC ist die Dachorganisation für Reanimationen oder der European Resuscitation Council, so heißt es. Die treffen sich einmal im Jahr zum Jahreskongress. Und da habe ich dieses dänische System präsentiert bekommen und gedacht, das ist genial, das müssen wir in Deutschland auch haben, weil wir haben ja noch keine Lösung. Und als wir dann in Diskussion waren hier in Freiburg mit dem damaligen Sozialbürgermeister, jetzt erster Bürgermeister, der auch Gründungsmitglied bei uns im Verein ist, und mit den Kolleginnen und Kollegen von den Hilfsorganisationen und eher aus den Kliniken, da haben wir sehr schnell gemerkt, ich glaube, wir müssen da jetzt einfach mal loslegen, wir müssen mal ein Pilotprojekt machen. Und dann ist aber das Innenministerium hier in Baden-Württemberg sehr schnell auf uns aufmerksam geworden und hat gefragt, wollen wir das nicht landesweit machen? Das war eine tolle Idee, aber wir haben dann ein bisschen auch gebremst und gesagt, also wir sind auch Wissenschaftler. Und bevor ich drüber nachdenke, sowas landesweit zu machen, möchte ich es doch erstmal wissenschaftlich evaluieren. Und das haben wir in dem Pilotprojekt 2 Jahre gemacht. Wir haben geschaut, funktioniert das? Das Innenministerium hat eine Rechtsverordnung geschrieben, um eine Rechtsgrundlage für die Alarmierung überhaupt leisten zu können. Und jetzt sind wir 6 Jahre, 6,5 Jahre nach Start dieses Pilotprojekts. Und jetzt haben wir ein Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg, was die App-Alarmierung von Ersthelfern bei Herz-Kreislauf-Schießstand im Gesetz implementiert hat. Das ist Baden-Württemberg, glaube ich, das erste Gesetz in Deutschland. Und wir wünschen uns natürlich, dass das dann auch weiter Früchte trägt. Aber Sie können sich vorstellen, so Rettungsdienstgesetze in den Ländern, die werden nicht jedes Jahr neu gemacht. Und bis es dann mal überall in Deutschland implementiert ist, so eine Lösung, das dauert natürlich ein paar Jahre.
Jetzt mal angenommen, alle, die diese Episode hören, denken sich, Mensch, das ist klasse, da mache ich mit. Erzählen es auch ihren Kolleginnen und Kollegen und sie kriegen hunderttausende neue ehrenamtliche Ersthelfende und ganz viele weitere Leitstellen sagen, Wahnsinn, das Programm etablieren wir auch bei uns, das implementieren wir. Was denken Sie, was könnte es bringen? Wie viele Leben könnten wir retten durch einen flächendeckenden Einsatz von so einer App wie Region der Lebensretter?
Ja, das ist hochspekulativ. Ich möchte jetzt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass ich jetzt Effekthascherei betreibe, aber ich meine, wir kennen die Studien, die zeigen, wenn eine Laienreanimation stattfindet, bevor der Rettungsdienst eintrifft, werden die Überlebensraten verdoppelt bis vervierfacht. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass Profis, die wir ja alarmieren, bessere Herzdruckmassage machen als Laien, die das vielleicht einmal im Erste-Hilfe-Kurs lernen und dann 10 Jahre nicht mehr. Und in unserer HERO-Studie haben wir eigentlich antizipiert, dass wir die Überlebensrate, die liegt deutschlandweit derzeit bei 10,5%. Also kann man ja ganz einfach sagen, von den 60.000 Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Schießstand erleiden und durch die Rettungsdienste reanimiert werden, überleben etwa 6.000. Und wir sind zuversichtlich, dass wir von 6.000, also ich wage zu behaupten, auf 9.000 müssten wir hochgehen können. Das müssten wir schaffen. Und das wären 3.000 Menschen mehr, wenn wir das wirklich schaffen sollten. 3.000 Menschenleben ist etwa das Verkehrsunfallstote. Wir haben im Jahr 3.000 Verkehrsunfallstote in Deutschland und wir haben 20 Mal mehr Herz-Kreislauf-Schießstände. Also ja, wir können da richtig viel erreichen. Es geht jetzt nicht um 3 Menschen mehr gerettet, sondern es geht darum, dass wir mit einem System, was sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu allen anderen Therapien, ich stelle es mal gegenüber einer 4 Wochen Beatmungstherapie auf der Intensivstation. Da kostet die 4 Wochen Behandlung, die kostet etwa so viel wie das ganze System in einem Landkreis für ein Jahr betreiben. Also das sind wahnsinnige Vergleiche. Wir können also mit sehr wenig finanziellem und Arbeitsaufwand viele tausend Menschen zusätzlich retten wahrscheinlich.
Das klingt auf jeden Fall sehr überzeugend, was mich jetzt interessieren würde. Was berichten denn ehrenamtliche Ersthelfende? Also gerade Sie haben ja den Arbeitsaufwand auch angesprochen. Es ist ja dann eigentlich so wie immer Hintergrunddienst oder Bereitschaftsdienst zu haben.
Ja, also unsere erste Sorge bei dem Projekt war in der Tat, dass wenn wir jetzt Profis in die App haben wollen, das sind dann die Menschen, die vielleicht 2 Wochenenden im Monat schon Dienst machen auf der Intensivstation, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst. Und wenn wir die jetzt fragen, wollt ihr noch ehrenamtliche Lebensretter werden, dann sagen die vielleicht erstmal, oh nee, ich habe vielleicht 50, 60 Stunden Arbeitszeit in der Woche. Wir haben genau die entgegengesetzte Erfahrung gemacht. Also wenn ich doch auf einer Intensivstation arbeite und jeden Tag mit Menschen zu tun habe, mit Patienten zu tun habe, die nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand eben bleibende Schäden davon tragen, nur weil in den ersten 5 Minuten niemand was gemacht hat, dann ist doch eigentlich klar, dass ich in meiner Nachbarschaft gerne bereit bin, abends um 8 vom Kauz aufzuspringen und eben nicht Tagesschau, sondern Leben retten in der Nachbarschaft. Und das ist ja wirklich eine Nachbarschaftshilfe. Und wenn man so auf die Statistiken schaut, dann haben unsere Lebensretterinnen und Lebensretter so rein statistisch 4 Alarme im Jahr. Das ist nicht wirklich häufig. Das ist aber dann, wenn es in der Nachbarschaft wirklich auf jede Minute ankommt. Mhm. Und da bin ich extrem dankbar, dass wir so einen großen Zulauf haben. Wir haben jetzt die letzten Regionen, die wir im Rahmen der HERO-Studie angeschlossen haben. Da ist so ein Leuchtturm, ist Tübingen. Das DRK Tübingen und die Uniklinik Tübingen, die haben da so Gas gegeben. Nur Werbung über Social Media, die haben innerhalb von 4 Wochen 1000 freiwillige Helferinnen und Helfer ins System gekriegt, die sich da registriert haben. Und das ist großartig. Und die Rückmeldungen sind auch immer toll. Und ich kenne auch mittlerweile eine ganze Reihe von Menschen, die wegen der App überlebt haben. Und wenn man dann mit dem Mensch redet und mit dem Retter, dann ist das eine Wahnsinnsmotivation, in dem Projekt weiterzumachen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss sagen, es hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn die gesagt hätten, ach nee, da will ich dann Feierabend haben und meine Ruhe. Das wäre natürlich deren gutes Recht. Aber wenn ich hier vielleicht kurz zu so einer Art Hymne auf unseren Berufsstand ansetzen darf und natürlich auch an alle weiteren Berufsstände in der Medizin, dann muss ich wirklich sagen, das ist so toll, was da geleistet wird, was wir jetzt hier für Einreichungen hatten für einen Amboss Award, wo Leute einfach aus purem Altruismus anpacken, loslegen, einfach machen und die Welt verbessern, das ist schon grandios. Also das möchte ich hier an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen. Hut ab da an alle, die tätig sind und auch bei Ihnen natürlich schon tätig sind als ehrenamtliche LebensretterInnen. So, Hymne zu Ende. Zurück zur Sache. Wer kann denn bei Ihnen überhaupt mitmachen?
Also wir haben eigentlich die Regel, dass Menschen mit mindestens einer Sanitätshelferausbildung mitmachen können. Das geht so Richtung Hilfsorganisationen, auch Feuerwehren, Bergwacht, LRG, Deutsches Rotes Kreuz, ASB, UNITA, Malteser. Das sind viele Menschen aus dem Ehrenamt, für die ist das so eine Art Grundausbildung. Das ist mehr als ein Erste-Hilfe-Kurs. Und dann natürlich die Menschen aus den Gesundheitsberufen, also Krankenpflege, auch Altenpflege, Medizinstudenten, Ärzte, Zahnärzte, all die, die im Gesundheitssystem arbeiten und bei denen es mittlerweile implementiert ist, dass man einmal im Jahr so einen Refresher-Kurs macht, so die Wiederbelebung wieder übt. Wir haben auch in unseren Bedingungen, die man akzeptieren muss, wenn man die App herunterlädt, drinstehen, dass jeder verantwortlich ist dafür, einmal im Jahr auch so einen Refresher zu machen. Mhm. Das können wir nicht kontrollieren bei der großen Anzahl von Helfern, aber wir erwarten es. Und natürlich ist ganz klar, wer mit dem Thema Wiederbelebung oder Notfallmedizin eher ein Problem hat, der registriert sich natürlich nicht für die App, wird ja auch keiner gezwungen. Aber viele Menschen, die das regelmäßig üben, sagen natürlich, also ganz ehrlich, ja, Zugmassage und Beatmung, das ist nicht wirklich schwer. Wenn ich es regelmäßig übe, dann kann ich es auch in der Nachbarschaft anwenden, wenn es dort gebraucht wird.
Also gesundheitlicher Beruf oder Studium und regelmäßige Trainings in Advanced oder Basic Life Support. Wie ist das so mit der Verteilung? Haben Sie viele Ärztinnen und Ärzte? Haben Sie viele Feuerwehrleute, PolizistInnen?
Wir haben viele Polizisten im Team, wir haben auch viele Feuerwehrleute im Team. Was wir nicht, da gibt es wissenschaftlich keine Evidenz dafür, aber wir sehen natürlich auch ins Ausland. Wir haben jetzt zum 3. Mal hier im Mai in Hinterzarten bei Freiburg eine internationale Community First Responder Konferenz gemacht. Da hatten wir fast 50 Forscher aus 13 oder 14 Nationen aus 4 Kontinenten, die sich mit dem Thema Smartphone-Alarmierungssysteme und Ersthelfersysteme beschäftigen und haben da sehr intensiv drüber diskutiert, soll man auch Laien ins System reinnehmen. Da gibt es einmal Systeme wie in Holland, da muss man einen zertifizierten Basic Life Support Kurs machen, ähnlich wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt Systeme wie in Schweden, da muss man gar nichts machen. Also da wird gesagt, sehr toll, wenn du das regelmäßig machst, aber es wird nichts kontrolliert. Es gibt Systeme wie in der Emilia-Romagna-Region in Italien, da wird explizit Werbung dafür gemacht, dass auch wenn man überhaupt kein Training in Wiederbelebung hat, dass man sich bitte für die App anmelden soll. Und die Philosophie ist so, also wenn du gar nicht reanimieren kannst, dann renn dorthin und dann ruf die Leitstelle an, dann geben die dir Instruktionen, wie das funktioniert. Das ist nicht unsere Philosophie, weil jemand, der wirklicher Laie ist, den schicken wir nicht aktiv in den Rettungsdiensteinsatz. Wir wollen dann eine gewisse Einsatzroutine und dass die Menschen sich mit diesem Gedankengang schon mal auseinandergesetzt haben. Ideal ist auch dieses viermal im Jahr rein statistisch, die Einsatzhäufigkeit, weil dann weiß ich eben auch, was ich mache, wenn die App klingelt. Wir glauben daran, dass es gut ist, eine gewisse Einsatzroutine zu haben, dass es auch gut ist, wenn man mit Notfallsituationen schon mal Kontakt hatte, dass man nicht zum ersten Mal so einen Schwerkrank, da liegt da blau, bewusstlos, atmet nicht. Ja, das sind sehr belastende Situationen auch. Wir glauben auch, dass der Nachbetreuungsaufwand dann größer ist, wenn man da Laien hinschickt. Also entspricht nicht unserer Philosophie. Deswegen haben wir uns da dagegen entschieden.
Das klingt auf Anhieb sehr nachvollziehbar. Das ist ja häufig genug auch für ärztliche Kolleginnen und Kollegen durchaus auch ein Problem. Diese berühmte Frage, ist hier ein Arzt an Bord? Das löst schon Stress aus. Hier ein kleiner Hinweis auf unsere Online-Fortbildung. Die heißt ganz genauso, ist hier ein Arzt an Bord? Und da geht es eben um außerklinische Notfallszenarien, Erstversorgung in ganz spezifischen Situationen, zum Beispiel Blutung, Herzinfarkt, Ertrinkungsunfälle im Flugzeug, Bahn, Straßenverkehr. Darauf gehen wir ein, natürlich auch auf die rechtlichen Grundlagen, wie man am besten an den Rettungsdienst übergibt, bringt 18 CME-Punkte, ein Link in den Shownotes. So, wir haben gerade gehört, es braucht Vorkenntnisse, das setzen Sie voraus. Sie haben ja aber trotzdem jede Menge ehrenamtliche Ersthelfende, ne? Ich meine, ich habe über 20.000 auf der Homepage gelesen.
Ja, und wir sind ein junges System, wir sind ein extrem schnell wachsendes System. Und wenn wir Monat für Monat auf der Webseite schauen, wie viele Helfer gibt es, dann erschrecken wir immer, wie schnell das doch geht mit dem Onboarding von neuen Helfenden.
Und jetzt mal angenommen, ich arbeite im Rettungsdienst, höre das hier, denke, Mensch, das ist doch eigentlich eine sinnvolle Sache und sehe, meine Region ist noch nicht dabei. Was kann ich unternehmen, um das zu ändern?
Egal, ob man in der Leitstelle arbeitet, in einem Rettungsdienst, in der Feuerwehr, ob man in der Politik, Kommunalpolitik, Landratsamt oder auch Kreistag oder Gemeinderat engagiert ist, man kann uns einfach eine Mail schicken, info@regionallebensretter.de und sagen, könnt ihr mal euer System vorstellen. Und dann machen wir eine Videokonferenz und stellen es vor. Und wir sind immer wieder begeistert, wie, und das muss man eben auch sagen, wie dann Landräte, Bürgermeister selber in so einer Videokonferenz sind und dann denken so, oh, das ist ja total eigentlich selbsterklärend und logisch. Und wie geht's jetzt weiter? Und dann haben wir oftmals Regionen, wo es nur wenige Monate geht, bis der ganze Kram mit Datenschutz und Verträgen und Versicherung, wie alles erledigt ist und wir dann starten können. Also wir haben dieses Jahr jetzt im Durchschnitt jede zweite Woche eine neue Region, eine Gebietskörperschaft erschlossen. Und das ist echt ein Tempo, das macht richtig Spaß.
Das glaube ich Ihnen. Ich hoffe, dass da noch einige weitere dazukommen und dass der Amboss Award da vielleicht auch seinen kleinen Teil mit zu beitragen kann. Jetzt haben wir gehört, viel läuft schon. Anderes, ich habe es im Intro kurz angerissen, das klingt immer noch ein bisschen in meinen Ohren nach Zukunftsmusik. Zum Beispiel das mit den Flugdrohnen, die dann AEDs bringen. Was machen Sie da schon?
Naja, also wir sehen natürlich immer wieder, dass wir in Deutschland nicht genug AEDs haben. Wir sehen aber auch, dass in Großstädten viel mehr AEDs auf der Straße verfügbar sind als auf dem Land. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, wir gehen jetzt hier aus der Klinik raus, 300 Meter weiter kann ich Ihnen was zeigen, da ist ein Einkaufszentrum und da sind zwei Banken. Und im Umkreis von 50 Metern sind da drei öffentlich verfügbare AEDs. Und dann gehen wir jetzt mal ein paar Kilometer Richtung Schwarzwald, da müssen Sie manchmal 5 Kilometer irgendwie sich fortbewegen, bis Sie den nächsten AED haben. Und da kam natürlich schon vor Jahren, es ist nichts Neues, haben nicht wir erfunden, kamen schon erste Berichte aus Kanada, aus Dänemark, Schweden. Die AED-Drohne fliegt, so ein AED, so ein Defibrillator wiegt ja nur 3-4 Kilo, kann man locker an so eine Drohne dranhängen, dann fliegt die Drohne mit dem AED dorthin, wo der gebraucht wird. Da sehen wir ein paar Probleme, nämlich wer soll denn den AED dahin fliegen? Da muss ja irgendwo eine Implementierung sein, in einer Leitstelle zum Beispiel. Und dann bringt es nichts, den AED dorthin zu fliegen, wenn dort nur Laien am Werk sind, die, wenn dann diese Drohne einschwebt, die macht ja auch Geräusche und so, dann verlassen die alle den Patienten und ach toll, endlich ein Defibrillator und dann schalten die den ein und lauschen, was der so sagt und keiner macht mehr die Herzdruckmassage, die am wichtigsten ist, weil wir ja wissen, dass nur 25% der Patienten so einen Schock brauchen. Die anderen 3/4 brauchen Herzdruckmassage, aber keinen Schock. Und da haben wir vor ein paar Jahren angefangen, drüber zu diskutieren, auch mit unseren Partnern in Dänemark und haben überlegt, wie können wir diese Drohne sinnvoll in so ein System einbinden. Und da haben wir im Rahmen eines Forschungsprojekts einen guten Weg gefunden, nämlich dieses System hat einen Algorithmus. Und das System weiß nach wenigen Sekunden, wenn es die Ersthelfer alarmiert, wie viele Ersthelfer habe ich? Habe ich vielleicht einen Ersthelfer, der einen persönlichen AED dabei hat? Dann brauche ich keine Drohne. Habe ich, anderen Fall, vielleicht einen Ersthelfer, einen dritten Helfer, der den Weg über einen öffentlich verfügbaren ID zum Notfallort in, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, in 4-5 Minuten zurücklegt, brauche ich auch keine Drohne. Habe ich einen Rettungswagen, der in 5 Minuten da ist in der Großstadt, brauche ich auch keine Drohne. Ist das aber alles nicht der Fall, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn wir den Defi aus der Luft zubringen können. Und zwar so, dass der erste und zweite Helfer nach wie vor zum Patienten gehen, Herzmassage und Beatmung. Und der dritte Helfer, der stellt sich auf die Straße vor dem Discounter oder vor dem Wohnhaus, wo dieser Notfall eingetreten ist, und nimmt den ID von der Drohne in Empfang. Das heißt, der fordert die Drohne zu seiner Position an. Und da sind wir natürlich jetzt in der Entwicklung. Drohnen werden immer besser. Es gibt einen Octocopter, der hat 8 Rotoren. Der fliegt jetzt so 50, 60 km/h, den wir jetzt im Einsatz haben. Jetzt kommt aber die nächste Generation von Drohnen. Das sind die, die senkrecht starten können und dann mit Tragflächen in Horizontalflug übergehen. Die fliegen dann 160 km/h. Die haben natürlich einen viel, viel größeren Radius oder ein größeres Gebiet, in dem sie so ein Defi, ich sag jetzt mal zum Beispiel in 6 Minuten irgendwie abliefern können. Das heißt, so wie die technische Entwicklung fortschreitet, würden wir, wenn wir ganz Deutschland pflastern wollen mit solchen AED-Drohnen, viel weniger von diesen Fluggeräten brauchen. Und da wird es langsam, glaube ich, wirklich interessant. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird, vor allem in den Bereichen, die eben dünn besiedelt wird, wo ich nicht im Schwarzwald an jedem dritten Baum ein Defi aufhängen will, sondern da sage ich dann, habe ich vielleicht einen Radius von 10, 15 Kilometern Luftlinie, in dem kann eine Drohne, würde ausreichen, um das komplette Gebiet zu versorgen. Da sind wir total gespannt, was da die Zukunft bringt. Und das macht natürlich auch Spaß, so mit so moderner Technik dann irgendwie Leben retten zu können.
Können Sie da eine Hausnummer geben? Wann geht das los? Wann fliegt in Freiburg die erste Drohne los?
Ja, in Freiburg weiß ich nicht. In Aalen fliegt sie schon. Wir stehen mit einigen Regionen in Kontakt, die diese Technologie konkret einsetzen wollen. Wir haben da auch einen Partner, Globe UAV in Paderborn, ist eine deutsche Firma. Die haben auch vom Luftfahrtbundesamt die Genehmigung für solche Flüge außerhalb Sichtweite. Ist ja immer auch so ein Genehmigungsverfahren, wenn man mit der Drohne über Wohngebiete fliegt und der Drohnenpilot kann die nicht auf Sicht fliegen. Das ist ja auch mit Risiken verbunden, da braucht man Sicherungssysteme. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir da auch in den nächsten Monaten wirklich in der Regelversorgung ankommen.
Also, das ist wirklich irre. Es gibt ja auch andere Apps, zum Beispiel von den Maltesern. Gibt es da irgendwie Bestrebungen, solche Apps zusammenzulegen, zum Beispiel auch mit Ihrer, sodass wir dann eine noch flächendeckendere Versorgung haben?
Also da muss man erstmal dazu sagen, unser System Regional Lebensretter, das haben wir 2021 in einem tollen Termin hier auf der Integrierten Leitstelle Freiburg mit dem Innenminister Strobel als regionenübergreifendes, prinzipiell deutschlandweites System freigeschaltet. Das war damals wirklich, glaube ich, das erste System, was diese Funktion geboten hat. Egal, wo man in Deutschland in der Lebensretter-App registriert ist, man kann überall eingesetzt werden. Das Zusammenschalten verschiedener Systeme, das wäre irgendwo toll, aber es geht nicht. Also einige Systeme haben keine ID-Datenbanken. Einige Systeme arbeiten mit Laien, die keine Qualifikation haben. Die würden wir in unserem System nicht alarmieren. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Jeder Benutzer, der unsere App lädt, muss, wenn er sich registriert, mit uns eine Datenschutzvereinbarung, eine Schweigepflichterklärung akzeptieren und muss unsere Nutzerbedingungen akzeptieren. Und der ist im Einsatzfall auch versichert. Wir haben eine subsidiäre Haftpflichtversicherung, die betrifft jeden Menschen, der innerhalb Deutschlands über unsere App alarmiert wird. Das haben die anderen Apps nicht. Wenn jetzt unser Alarm weitergeleitet würde an andere Apps, die ihre Helfer einsetzen, die vielleicht andere Voraussetzungen haben, die haben mit uns keinen Vertrag abgeschlossen. Das geht schon aus Datenschutzgründen nicht, denn wir können nicht einfach sensible Daten aus einem Rettungsdiensteinsatz an Dritte weitergeben. Das dürfen wir nicht. Wir haben einen Vertrag mit allen Leitstellen. Es sind jetzt 63 Gebietskörperschaften in Deutschland. Da kommen bis Ende des Jahres nochmal, ich würde sagen, etwa 10 dazu, machen immer Verträge mit den Leitstellen und wir haben Verträge mit den Ersthelfern und das ist ein geschlossenes System. Und da kommt noch was dazu. Ich habe ja vorhin erzählt, wie das Algorithmus funktioniert. Das haben die anderen Apps so nicht. Das heißt, uns ist sehr wichtig, dass wir einen Helfer nur dann wirklich in Einsatz schicken, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er vor dem Rettungsdienst eintrifft. Und wenn wir das jetzt einfach weiterleiten an andere Systeme, die vielleicht im Umkreis von, keine Ahnung, 3-4 Kilometer Luftlinie die Helfer einsetzen, das würde nicht zu unserem Algorithmus passen. Aber man kann sagen, es gibt keine 5 Systeme in Deutschland, die deutschlandweit agieren. Und jeder, der die Qualifikation erfüllt, darf sich gerne auch eine zweite App runterladen. Also wenn ich jetzt irgendwie in der Stadt A bin beim Arbeiten und am Wochenende bin ich in Stadt B, ich pendel irgendwie und in den beiden Städten sind verschiedene Apps, dann lade ich mir halt beide Apps und installiere die. Weil jede App ist ein eigenes Ökosystem. Und es ist eben nicht so einfach wie mit einem Word-Dokument auf Mac und auf dem Intel-Rechner aufmachen. Das funktioniert natürlich. Es geht nicht nur um die Technik, die dahinter steckt, sondern eben auch um die Systeme.
Ist ja eigentlich ein bisschen wie bei den Messengern. Da sind ja jetzt auch auf jedem Handy eigentlich 4 installiert.
Genau, richtig.
Wie ist das in Österreich, in der Schweiz, auch in Südtirol zum Beispiel? Wir haben ja Hörerschaft aus ganz verschiedenen Bereichen, in denen Deutsch gesprochen wird. Gibt es da vergleichbare Apps, bei denen man sich anmelden könnte?
Ja, also sowohl in der Schweiz als auch in Österreich gibt es vergleichbare Projekte. Da muss man einfach mal Google fragen oder irgendeine andere Suchmaschine und mal schauen, was gibt es da. Die internationalen Leitlinien empfehlen das seit 2021. Und in Europa sind wir da relativ weit. In vielen Ländern gibt es so Systeme. Nicht überall gibt es landesweite Systeme, aber es gibt Systeme. Und außerhalb von Europa gibt es weniger. Also in den USA ist es schwierig, weil schicken Sie mal einen Laie oder auch einen Profi-Ersthelfer, der in Zivil unterwegs ist, auf ein fremdes Grundstück. Da besteht die Gefahr, dass der im Garten erschossen wird. Ja, in vielen Ländern ist es noch nicht so weit wie in Deutschland. Und bei unserem Austausch mit den internationalen Wissenschaftlern sehen wir, dass wir, und das muss man auch mal sagen, allein durch die Tatsache, dass wir hier mehrere verschiedene Apps haben, die alle ihre Besonderheiten haben, die alle irgendwas, irgendwie eine tolle Idee hatten und Ideen in die Tat umsetzen, haben wir auch natürlich ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal freundlich, einen Wettbewerb zwischen den Systemen. Das sind alles in der Regel gemeinnützige Projekte. Und dadurch entwickelt sich auch mehr, als wenn man ein System hat, wie zum Beispiel in Holland, wo es nur ein System in ganz Holland gibt, was aber auch gar keinen Druck hat, sich technologisch weiterzuentwickeln. Und als wir von der Version 2 unserer App auf die Version 3, die diesen besonderen Algorithmus hat, gewechselt haben, haben wir eine Beobachtungsstudie gemacht, haben wir festgestellt, das Eintreffen des ersten Helfers wird im Median durch den Wechsel auf die Version 3 anderthalb Minuten früher. Also wir sind von einer Eintreffzeit von knapp 6 Minuten auf 4 Minuten runtergekommen. Und das zeigt uns auch, wir müssen die Technik noch weiterentwickeln, weil wir jedes Jahr noch besser werden wollen. Und der Next Generation Algorithmus, den wir dann nächstes Jahr hoffentlich in die Tat umsetzen, den wir gerade mit dem Karlsruher Institut für Technologie erarbeiten, der wird wahrscheinlich noch besser sein als unser diesjähriger Algorithmus. Und das ist eben auch was Tolles. Wir sind Ideenschmiede in Deutschland und wir setzen viele verschiedene gute Ideen auch einfach in die Praxis um. Mhm.
Wir setzen euch in die Shownotes einige Links, dann könnt ihr mal gucken, ob in eurer Region was für euch dabei ist. Und natürlich auch einen Link zur Region der Lebensretter und zu unserer Amboss Award Page, wo wir das Projekt auch vorstellen. Jetzt ist ja der Amboss Award mit 3.000 Euro dotiert. Wissen Sie schon, was Sie mit dem Preisgeld machen?
Werbung. Wir brauchen Ersthelfende. Wir haben ganz viele neue Regionen. Wir haben jetzt in vielen Regionen schon innerhalb von 3-4 Wochen die ersten tollen Erfolgserlebnisse. Und da werde ich immer ganz ungeduldig. Ich sage, noch mehr Werbefilmchen, Werbebanner. Also läuft bei uns viel über Social Media. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, mit 3.000 Euro kann man richtig viel erreichen an Reichweite. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir es für Werbezwecke verwenden.
Mhm, alles klar. Ich drücke die Daumen, dass das gut klappt. Vielleicht findet sich ja auch der eine oder die andere aus unserer Hörerschaft, die bereit ist, Mundpropaganda zu machen, das Projekt irgendwie Kolleginnen und Kollegen vorzustellen, zu sagen, hey Mensch, willst du dich hier nicht auch anmelden? Vielleicht auch einen Social-Media-Beitrag zu teilen und so diesem Projekt, das viele tausende Menschenleben pro Jahr retten kann, Vorschub zu leisten. Professor Müller, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also ich bin persönlich dankbar für jeden von euch, der sich registriert. Das ist was Tolles und ich kann jeden nur ermutigen, das zu machen, auch gerade wenn man vielleicht jetzt so noch im Studium ist. Man macht viele Sachen und sich überlegt, bringt es was, wenn ich dieses Buch noch durchlese? Und das ist was, wo man in einem ganz frühen Stadium schon in kritische Situationen reinkommt und wirklich aufgrund der Tatsache, dass man der Erste oder alleine erstmal ist, echt ein Leben retten kann. Und das erlebt man sonst so im Studium und dann PJ und IP gibt es nicht mehr in der Weiterbildung, nicht so früh. Also es ist wirklich eine tolle Erfahrung.
Professor Müller, nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Danke fürs Gespräch.
Und dann haben wir noch ein weiteres Projekt, das wir heute einmal vorstellen wollen. Ich habe es im Intro schon kurz angerissen. Auch das war für den Amboss Award 2024 vorgeschlagen. Und das Engagement, das wir in diesem Projekt gesehen haben, das hat uns wirklich schwer beeindruckt. Und deswegen wollten wir es heute auch unbedingt einmal vorstellen und mit euch besprechen. Es geht um den Verein Aquaba. Und wir haben heute die Gründerin zu Gast, Jessica Matisek. Sie ist ausgebildete MFA. Sie studiert Medizin im 11. Semester in Oldenburg. Und sie hat diesen Verein gegründet, Aquaba. Und darüber sprechen wir jetzt. Jessica, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kannst du uns einmal erklären, was macht ihr?
Alles hat angefangen mit einer kleinen Klinik in Ghana, die wir unterstützen mit medizinischen Materialien. Wir haben aber schnell festgestellt, dass das nicht ausreicht und wir gerne langfristig was bewirken wollen. Und ja, bereiten uns gerade darauf vor, die ersten Schulungen zu geben an ghanaischen Schulen. Das wird so eine Kombination sein aus Erster Hilfe, Prävention. Und wir werden die Kinder auch im Rahmen dieser Schulungen untersuchen. Und ja, das leisten wir mit dem Verein.
Also ihr habt euren Sitz in Deutschland und leistet Hilfe in Ghana.
Genau so ist es, ja.
Und wie kamst du auf die Idee, diesen Verein zu gründen?
Genau, also ich war dort 2022 für eine Formulatur, fast 2 Monate. Und die Zeit hat mich so bewegt, dass ich schon vor Ort mich dazu entschlossen habe, irgendwas zu bewegen und zu ändern. Und so ist die Idee entstanden. Ich habe in einer kleinen Klinik gearbeitet, das ist so außerhalb der Hauptstadt von Accra. Sehr wenig Materialien vor Ort. Ich habe krasse Dinge gesehen, Geschichten erlebt, habe auch viele Menschen sterben sehen.
Weil das Material gefehlt hat.
Absolut, ja. Also das war ein großes Problem. Und das zweite große Problem ist, dass sich die Menschen vor Ort die Behandlungen einfach nicht leisten können.
Und dann hast du zurück in Deutschland gedacht, da muss ich aktiv dranbleiben und hast losgelegt?
Tatsächlich habe ich schon vor Ort gestartet mit einer Spendenaktion, damals noch über GoFundMe, weil die Idee mit dem Verein kam erst, als ich in Deutschland war. Und da haben wir speziell Spenden gesammelt, um einen Defi vor Ort zu organisieren. Das habe ich tatsächlich nicht erreichen können, weil ein Defi vor Ort hat so circa 6.000 Euro gekostet. Und ich habe vor Ort nur 3.000 Euro sammeln können und habe dann quasi, als ich nach Deutschland geflogen bin, weitergemacht und habe irgendwann gemerkt, dass es eine Grenze gibt an Spenden, die man so generieren kann als Einzelperson. Und dann ist nach und nach die Idee mit dem Verein entstanden.
Einfach, weil ein Defi gefehlt hat.
Genau so, also damit hat alles angefangen.
Und hast du es geschafft? Ist der mittlerweile in Ghana?
Der Defi ist mittlerweile da, vor Ort.
Ja, das ist echt super. Aber dabei sollte es dann nicht bleiben, ne? Ihr habt dann den Verein gegründet und euer Ziel ist jetzt Geld sammeln, Material kaufen und rüberschicken.
Genau, das ist so die eine Hälfte, also da hat alles angefangen. Mittlerweile sind wir ja übergegangen in diese Präventionsarbeit, um halt auch langfristig was zu ändern, weil nur wenn man Material rüberschickt, besteht das Problem ja trotzdem noch, dass die Menschen sich die Behandlung nicht leisten können mit den Materialien, die eben vor Ort sind. Aber ja, das ist ein großer Part, genau. Darunter war jetzt zum Beispiel auch ein Inkubator, ganz viele Einmalmaterialien. Also ich bin da im engen Kontakt mit der Klinik vor Ort und die sagen mir quasi, was sie für einen Bedarf haben, damit wir nicht sinnlos irgendwas dorthin schicken.
Und dann ist ja das eine, das Material zu besorgen, aber dann musst du es ja auch irgendwie nach Ghana kriegen. Das ist ja jetzt auch nicht der nächste Weg. Wie machst du das?
Nee, überhaupt nicht, genau. Per Schiff tatsächlich. Also ich habe ja das Glück, dass wir in Oldenburg sind, beziehungsweise ich in Oldenburg studiere. Das heißt, von dort nach Bremerhaven und von Bremerhaven dann mit dem Schiff nach Accra.
Ja, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, ne, wenn man sich das jetzt überlegt. Na klar, die Spenden sammeln, die Einkäufe machen, das Zeug besorgen, lagern, einschiffen, ausschiffen. Habt ihr da auch Leute vor Ort, die dann das koordinieren?
Ja, Gott sei Dank. Also ich bin damals mit einer Organisation nach Ghana geflogen und die helfen auch ganz viel mit. Das heißt, auch die Mitarbeiter, die vor Ort sind, sonst wäre das nicht realisierbar.
Also ein internationales Projekt. Wer kann bei euch mitmachen?
Alle sind willkommen, die gerne anpacken und natürlich die Motivation teilen.
Das ist Zeit natürlich immer ein limitierender Faktor, auch wenn man jetzt das Projekt hört und denkt, Mensch, ist das klasse. Kann man euch auch irgendwie anderweitig unterstützen?
Dann freuen wir uns natürlich über Spendengelder. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass so ein Transport per Schiff echt teuer ist, von Bremerhaven bis nach Accra. Aber auch Propaganda, vor allem auch, wenn man, glaube ich, selber in der Medizin ist, vielleicht auch Menschen kennt, die eine große Kenntnis haben bezüglich Tropenmedizin und Schulungen und alles das, was wir so auf die Beine stellen, weil ich da auch echt viel im Austausch bin und gerade auch noch an diesem ganzen Konzept arbeite. Das heißt, ich freue mich auch hier über Unterstützung. Das heißt, wenn jemand da Wissen hat in dem Bereich, kann er uns gerne auch unterstützen. Und ansonsten halt, wie gesagt, gerne über Spendengelder.
Da setzen wir auf jeden Fall einen Link in die Shownotes zu eurer Homepage. Jetzt hast du gesagt, Fachwissen ist auch nützlich. Tropenmedizin hast du angesprochen. Wen braucht ihr noch besonders? Welches Wissen?
Prinzipiell erstmal Menschen, die, glaube ich, selber schon in Ghana waren, vielleicht auch Mediziner, die dort aktiv waren, weil, wie gesagt, wir gerade an diesem Konzept arbeiten. Da ist so ein bisschen die Frage, was packt man da alles mit rein? Also wir wollen Erste-Hilfe-Inhalte mit integrieren, weil das ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Und dann eben auch über gängige Krankheiten informieren. Und was wir auch integrieren wollen, ist so ein Wissen über die Versicherungsmöglichkeiten, die so in Ghana herrschen.
Okay, also Erfahrung vor Ort, Spendenexpertise. Wie sieht's mit Material aus? Kann man euch da auch unterstützen?
Genau, also wir sind auch noch aktiv auf der Suche nach Kooperationspartnern, die uns Brillen stellen können oder organisieren können oder auch vergünstigt anbieten können, weil wir die Kinder vor Ort auch untersuchen wollen. Das hatte ich ja gerade schon einmal erwähnt. Und das, was uns die Locals eben gesagt haben, dass es große Probleme in der Sehkraft gibt. Viele Kinder erstens nicht untersucht werden und zweitens, wenn sie untersucht werden, sich auch gar keine Brillen leisten können, weil es relativ schwer ist, welche zu bekommen. Und da wollen wir die Kinder im Rahmen der Schulungen eben untersuchen, uns die Daten notieren und dann im Nachgang Brillen verschicken.
Vielleicht hat ja der eine oder die andere unserer ZuhörerInnen Kontakte. Wenn das so sein sollte, schreibt uns gerne. Wir leiten das dann an Jessica weiter. Ich habe noch mal eine Frage zum Namen Aquaba. Was heißt denn das überhaupt?
Aquaba heißt herzlich willkommen auf Twi. Das ist eine der vielen Sprachen, die in Ghana gesprochen werden. Ja, und das war so das, was mich am meisten beeindruckt hat, als ich dort war. Diese Willkommenskultur, das Herzliche.
Umso toller, dass du das dann so zurückzahlen konntest. Jetzt ist es ja so, ich glaube, viele haben irgendwie in sich drin, dass sie gerne helfen wollen, dass sie gerne was anpacken wollen würden. Deswegen hat man ja häufig genug auch einen gesundheitlichen Beruf gewählt. Also da trägt man ja meistens was in sich drin. Und trotzdem ist es dann schwer, so in die Aktion zu kommen und einfach mal einen Verein zu gründen oder so, wie du das gemacht hast. Was würdest du denn Zuhörerinnen und Zuhörern raten, die vielleicht ja schon lange darüber nachdenken, auch sowas zu machen, aber bisher noch nicht dazu gekommen sind?
Einfach machen. Ist, glaube ich, der beste Rat, den ich geben kann. Ich habe auch immer so gedacht, also mein Ursprungsgedanke war auch, erstmal Erfahrung sammeln, erstmal das Studium zu Ende bringen und dann packe ich das an. Und dann war ich vor Ort und dann war ich so bewegt, dass ich mir dachte, worauf warte ich eigentlich? Auch mit Erfahrung habe ich das Wissen nicht, wie man jetzt zum Beispiel einen Verein gründet. Was hält dich davon ab? Eigentlich gar nichts.
Tolle Einstellung. Wie viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter konntest du denn schon gewinnen?
Ja, wir sind so um die 20 Mitglieder momentan. Das sind alles Studenten. Deswegen sind sie auch alle eher primär Studenten und machen das nebenbei. Deswegen gibt es da auch so ein bisschen Fluktuation. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der dazukommt.
Ich drücke die Daumen, dass das möglichst viele werden. Wie gesagt, ein Link zur Homepage in den Shownotes. So, wir haben zwei Projekte gehört, die den Fokus aufs Wesentliche legen, die Impact suchen, die Herausforderungen mutig angehen, sich da auch nicht irgendwie zurückschlagen lassen, Leidenschaft zeigen, den Fokus aufs Teamwork legen. Das sind alles Werte, die wir bei Amboss hochhalten und die man in diesen Projekten wirklich toll gesehen hat. Also Hut ab. Vielen Dank auch, Jessica, dass du heute mit deinem Projekt zu Gast im Amboss Podcast warst.
Ich habe zu danken für die Einladung. Danke.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch auf Abonnieren. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, kann ich euch nur herzlich einladen. Probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was ist für euch oder nicht. go.amboss.com/amboss-app. Das ist der Link, der euch direkt auf unsere Homepage führt. Da könnt ihr euch dann die App holen. Ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.